SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Der Begriff des Russlandverstehers ist zurzeit eher eine Beschimpfung. Man meint damit einen Menschen, der sich nicht rigoros genug gegen Putin positioniert. Einen etwas anderen und sehr interessanten Russlandversteher von Berufswegen haben wir heute zu Gast in der Sendung. Rüdiger Freiherr von Fritsch war von 2014 bis 2019 deutscher Botschafter in Moskau. In diesen 5 Jahren hat er nicht nur die politische Szene kennen, sondern auch Land und Leute schätzen und lieben gelernt. Und schrieb dann, jetzt im Ruhestand, das sehr fundierte und hochgelobte Buch Russlands Weg, 2020 erschienen. Und ein neues ist aktuell gleich zum Bestseller avanciert. Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen. Willkommen bei Tandem, Herr von Fritsch.
Guten Tag, Herr Lechler.
Dieser Krieg schreckt und schmerzt uns alle. Wir fühlen mit den Ukrainern mit, Sie sicher auch. Aber Sie haben auch einen besonders engen Bezug zu Russland und den Russinnen und Russen und haben sicher Freunde dort. Was bewegt Sie im Hinblick auf Russland am meisten gerade?
Sie sagen es ist richtig. Wir fühlen natürlich mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die auf so schreckliche Weise Opfer dieses Angriffskrieges werden. Aber zugleich müssen wir sehen, dass Wladimir Putin dabei ist, auch sein eigenes Land ins Verderben zu führen. Und das tut mir auch um Russland, um die Menschen dort leid, die Opfer auf eine Weise auch dieses Angriffskrieges werden. Ich habe, wie Sie richtig sagen, dort über die Jahre, die ich mit meiner Frau dort gewesen bin, viele wunderbare Menschen getroffen. Wir haben auch noch den Kontakt und uns erreichen auch eine große Zahl von Hilferufen von Menschen, die die Situation sehr klar sehen und die dann eben zum Teil das Land verlassen wollen und eine Perspektive bei uns suchen. Und da kann man versuchen zu helfen und das gelingt manchmal, manchmal ist es schwierig.
Herr von Fritsch, wir kriegen den Krieg mit, wir kriegen die Waffenlieferungen mit. Am Anfang haben wir auch noch was von Treffen und Gesprächen gehört. Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, was passiert da wohl gerade so diplomatisch hinter den Kulissen?
Wir müssen uns klar machen, dass Wladimir Putin eine ganz grundsätzliche Entscheidung getroffen hat, um ein Bild zu benutzen. Er hat das Schachbrett umgeworfen, mitten im Spiel. Das heißt, er sagt, die Regeln, nach denen wir in der Vergangenheit miteinander umgegangen sind, gelten nicht mehr. Und welches waren diese Regeln? Das war der Versuch, ja seit Jahrzehnten schon, seit der zweiten Hälfte des Kalten Krieges, auch mit der Sowjetunion, Sicherheit in Europa gemeinsam zu gestalten. Durch Abrüstung, Rüstungskontrolle, KSZE und anderes mehr. Und durch den Dialog und die Diplomatie. Wladimir Putin hat am 24. Februar diesen Jahres entschieden, das gilt nicht mehr, und an die Stelle setze ich Konfrontation. Und damit hat er Diplomatie weniger zum Scheitern gebracht, als an die Grenzen ihrer Möglichkeiten geführt. Nicht selbst Vermittler wie der Generalsekretär der Vereinten Nationen kehren mit leeren Händen aus Moskau zurück. Dennoch muss Diplomatie bereitstehen, um immer wieder Ansatzpunkte zu suchen, um zu versuchen, wo gibt es Möglichkeiten, diesen Konflikt auf friedlichem Wege zu lösen.
Die Bevölkerung, Sie haben es vorhin schon angesprochen, da gibt es natürlich verzweifelte Menschen, die das alles nicht wollen. Trotzdem scheint der gesamte Rückhalt in der Bevölkerung für Putin groß zu sein. Nicht zuletzt natürlich aufgrund der gelungenen Desinformation durch die gleichgeschalteten Medien. Woher und wie genau wissen wir das?
Man kann recht gut einen Eindruck eigentlich bekommen durch Stimmen, die immer noch aus Russland kommen, durch Erhebungen und indem man versucht zu schauen, womit regiert Wladimir Putin dieses Land. Eine Methode hatten Sie schon genannt, die Desinformation, die große Lüge ja eigentlich, die Propaganda, mit der er das Land inzwischen flächendeckend überzieht. Er hat alle Medien in der Hand. Das zweite Mittel ist das ständige Erkaufen von Zustimmung. Dafür braucht er diese riesigen Einnahmen, die er hat, um ständig Probleme, die er nicht löst, aber doch mit Geld zuzudecken und zu verschieben und zu verlagern. Und drittens die Repression. Die Menschen leben in der Furcht. Und die russische Soziologie hat sehr interessant herausgefunden, dass es einen Typus des Sowjetmenschen, wie man es nennt, gibt, der quasi fortdauert und sich fortsetzt. Das ist die furchtbare Erfahrung der Menschen aus der sowjetischen Zeit, insbesondere aus dem Terror der Stalinzeit, der die Menschen in Furcht verharren lässt, das Wissen, das steckt man seinen Kopf heraus, es furchtbar ändern kann. Und das bestimmt zusammengenommen stark die Haltung der Bevölkerung. Aber es gibt in Russland eine alte Frage aus sowjetischer Zeit, nämlich Siegt der Fernseher oder siegt der Kühlschrank? Und im Moment siegt der Fernseher, das heißt die Propaganda. Aber es kann natürlich der Punkt kommen, wo die Mütter sagen, schön und gut mit der Ukraine, aber ich will eine vernünftige Ernährung, Gesundheitsversorgung, Bildung meiner Kinder gewährleistet haben. Das funktioniert alles nicht mehr. Und dann kann es kippen. Und das ist der Punkt, den die russische Führung, den Wladimir Putin, so sehr fürchtet. Sonst würde er dieses Land nicht so repressiv kontrollieren.
Wie würden Sie das einschätzen? Also wenn die Situation brenzliger wird, wenn der Alltag immer stärker eingeschränkt wird, der russischen Bevölkerung, werden die Leute dann wirklich Putin verantwortlich machen oder zumindest Abhilfe von ihm erwarten oder werden sie doch die Schuld beim Westen dann sehen?
Im Moment versucht man das alles nach außen zu verlagern. Man ist erfahren, das zu tun. Man weiß, dass immer alle anderen schuld sind, niemand selber. Aber es kann der Punkt werden, an dem diese Zuweisung nicht mehr funktioniert. Und dann werden die Menschen möglicherweise, ich muss hinzufügen, ich sehe das nicht kurzfristig, auf die Straße gehen und flächendeckend protestieren. Und wir haben gesehen, dass im arabischen Frühling oder in der Orangen Revolution in der Ukraine manchmal kleine Anlässe den Ausschlag geben können, dass plötzlich die Menschen sagen, genug ist genug.
Sie haben schon Anfang März öffentlich an den russischen Botschafter in Deutschland, Nechayev, appelliert, er solle sich von Putin distanzieren. Wie stabil ist denn Putins Rückhalt dann bei den Spitzenpolitikern oder beim Geheimdienst oder beim Militär?
Mit den gleichen Methoden, mit denen er sein Land kontrolliert, kontrolliert er letztlich auch seine Führung. Gut, die Propaganda wird man dort nicht glauben, man weiß, wie es tatsächlich ist, aber es reicht eine gewisse Portion Zynismus, um das beiseite zu schieben. Aber man lebt gleichermaßen in der Angst und in der Abhängigkeit von den großen Pfründen, auf die man Zugriff hat. Nicht? Es ist ja eine Situation, in der das Land ständig von wenigen an der Spitze um seine Reichtümer und seine Zukunft bestohlen wird. Und die, auch Angehörige der Führung leben in dieser Abhängigkeit und in der Furcht, es könne schlecht für sie ausgehen. Und das führt in eine Situation, in der ein autoritärer Führer zum einen nicht mehr kontrolliert ist. Es gibt kein Politbüro der KPDSU oder der SED mehr, das ein Generalsekretär noch absetzen kann. Und es führt dazu, dass eine solche Führungspersönlichkeit nicht mehr beraten wird, weil alle eher überlegen werden, was würde er denn gerne hören, als ihn objektiv zu beraten. Und dann kommt es zu Fehlwahrnehmungen der Wirklichkeit, wie wir sie zu Beginn des Ukraine-Krieges erlebt haben.
Ich meine, man kann sich das fast, möchte ich sagen, als Mensch, aber doch zumindest als Demokrat immer schwer vorstellen, was in so einem Autokratenkopf vorgeht. Wie sehr beschäftigt das Putin denn wohl, dass er seinem Land und auch einfach seinen Bürgern, den Menschen, die er ja vorgibt zu vertreten, dass er denen solchen Schaden zufügt?
Sie haben recht, man könnte sagen, man kann ja selber ins Internet gehen und schauen, wie es ist, aber man muss sehen, dass diese falsche Beratung auf eine bestimmte Folie der Wahrnehmung bei ihm stößt. Er ist ein geschulter sowjetischer Geheimdienstoffizier und der hat gelernt, in Kategorien der Verschwörung zu denken, in Machenschaften gegen das eigene Land, in Machenschaften gegen die eigene Macht, in bösen Absichten und deswegen wird er das, was er erfährt, falsch einordnen und kommt zu falschen Schlüssen und wird in dem Glauben sein, dass das, was er tut, das Beste ist für sein Land, das Beste, um gegen die vermeintliche Bedrohung aus dem Westen vorzugehen. Aber er muss natürlich inzwischen realisieren, dass das, was er getan hat, objektiv die Interessen seines Landes und potenziell die seiner Macht gefährdet.
Was nun den möglichen Ausgang des Kriegs betrifft, entwerfen Sie in Ihrem Buch drei mögliche Szenarien. Eins für den Sieg der Ukraine, eins für den Sieg Russland und ein Patt. Das war Stand Mitte April. Kann man heute schon klarer sagen, welches Szenario das wahrscheinlichste ist?
Nun, diese drei Szenarien gelten im Prinzip weiter. Es ist ja nicht auszuschließen, dass die Ukraine diesen Angriffskrieg erfolgreich zurückschlägt, weil sie so umfassend von uns unterstützt wird. Es ist nicht auszuschließen, dass Russland sich durchsetzt, denn wir müssen sehen, dass Wladimir Putin ja ursprünglich zwei Ziele formuliert hat für diesen Krieg. Zum einen die Ukraine zu unterjochen und ihren künftigen Weg zu bestimmen. Und da reicht es nicht, wenn ich ein paar Gebietsgewinne im Osten und Süden habe, sondern ich will über den Weg des Landes bestimmen. Und das zweite Ziel war, mit sehr umfassenden Forderungen, die er an uns formuliert hat, unsere Sicherheitssituation zu schwächen, Russlands Einfluss zu stärken, die Amerikaner aus Europa zu verdrängen. Das hat er weiter im Kopf. Deswegen ist er bereit, diesen Krieg so entschlossen fortzusetzen. Vor allem aber auch, weil er in der Ukraine inzwischen um etwas Drittes kämpft, nämlich um seine Macht. Wer so viel verspricht und so viele Forderungen erhebt, der darf nicht mit schlechten Kompromissen nach Hause kommen. Deswegen wird er versuchen, diesen Krieg fortzuführen. Aber Es ist nicht auszuschließen, dass es dann zu einem Patt kommt, zu einer Situation, man nennt das Zermürbungskrieg oder so, wo beide Seiten sagen, lass mal versuchen, uns zusammenzusetzen. Doch in einer solchen Situation wird es entscheidend darauf ankommen, wer hat dann die Hebel in der Hand, um die Zeit nach einem solchen Patt zu bestimmen. Ist es Russland oder ist es die Ukraine, die über den künftigen Weg des Landes bestimmen?
Und ist das noch völlig offen?
Das ist gegenwärtig offen und das Tragische an dieser Situation ist, dass Wladimir Putin geneigt ist und bereit ist, diesen Krieg weiterzuführen und ihn auch zu eskalieren. Das haben wir ja bereits gesehen. Die erste Stufe der Kriegsführung war der verfehlte Versuch, in einem raschen Zugriff Kiew zu nehmen und in der Tat seine Ziele durchzusetzen. Die zweite Stufe war dieser unterschiedslose Angriff auf das Land insgesamt, auf zivile Ziele, auf Zivilisten. Und die dritte Stufe, wie ich es jedenfalls sehe, ist im Moment der Versuch, über die Einflussnahme auf die Nahrungsmittelversorgung in Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas eine Situation zu erzeugen, die auf uns rückwirken könnte, weil es Instabilitäten geben könnte oder gar, wie es ihm aus seiner Sicht erfolgreich 2015 in Syrien gelungen ist, große Migrationsströme erneut auszulösen.
Rüdiger von Fritsch ist unser Gast in SWR 2 Tandem. Diplomat im Ruhestand, 5 Jahre lang war er Botschafter in Moskau und hat zum Krieg in der Ukraine gerade das Buch Zeitenwende veröffentlicht. Untertitel Putins Krieg und die Folgen. Sie haben dieses Buch geschrieben, Herr von Fritsch, ich glaube, weil der Verlag das angefragt hat, weil es einfach ein Interesse gab. Mit welchem Ziel haben Sie sich dann an die Arbeit gemacht?
Mein Versuch ist, zum einen zu erklären und einzuordnen, versuchen deutlich zu machen, dass wir es nicht mit einem völlig irrational oder mit einem gar krankhaft oder wahnhaft handelnden Politiker zu tun haben, sondern dass Wladimir Putin nach einer anderen Rationalität handelt, als wie sie gewohnt sind. Und zum anderen versuchen, den Blick darauf zu werfen, was sind die Folgen dieses Krieges, die auf jeden Fall eintreten werden, ganz unabhängig davon, wie er ausgehen wird.
Zeitenwende haben Sie es genannt. Diesen Begriff hat ja auch Olaf Scholz verwendet in seiner Rede Ende Februar, kurz nach dem Überfall, und meinte damit vor allem eine Zeitenwende für uns, den Westen, die NATO, die EU. Ist es eigentlich von russischer Seite betrachtet auch eine Zeitenwende für die Politik wie auch für die Bevölkerung?
Es ist für Russland ganz eindeutig eine Zeitenwende. Meine Einschätzung ist, dass die internationale Ordnung im Ergebnis dieses Krieges sich gar nicht so fundamental ändern wird. Nicht? Was wir erleben, ist, dass der globale Süden weiter versuchen wird, den Anschluss zu finden. Dabei müssen wir ihn unterstützen, dass der Westen in seltener Geschlossenheit zusammensteht, wenngleich wir Europäer sehen müssen, dass das nicht auf Dauer gewährleistet sein muss. Wir wissen nicht, wer in 2 Jahren im Weißen Haus sitzt. Und deswegen sollte diese Situation auch ein Weckruf an uns Europäer sein, uns anders aufzustellen, um entschlossen handeln zu können, auch außen- und sicherheitspolitisch. China wird weiter machtvoll aufwachsen, andere Länder werden sich dazwischen positionieren, aber ein Mann hat beschlossen, sein Land aus dieser Ordnung herauszunehmen, es in die Isolation zu führen, in die große Abhängigkeit von China, in eine wirtschaftliche Autarkie, und insofern ist das eine Zeitenwende auf Russland.
Sie haben vorhin schon gesagt, Putin hat quasi das Schachbrett umgeworfen und die Regeln außer Kraft gesetzt, weshalb die Diplomatie zurzeit keine große Rolle spielen kann. Womit ist denn dann Ihr Nachfolger, der deutsche Botschafter Gesa von Geyer, wohl derzeit vor allem beschäftigt?
Die Aufgabe von Diplomaten im Ausland ist es zum einen zu versuchen, das andere Land zu verstehen, in möglichst vielen Kontakten durch die ganze Breite der Gesellschaft, nicht nur mit der politischen Führung des Landes, ein Bild zu entwickeln, dies ständig fortzuentwickeln und damit seine eigene Regierung zu Hause zu beraten und ihr Handlungsvorschläge zu machen. Und zum anderen versuchen, im Land, in dem man zu Gast ist, die Position des eigenen Landes, seines Landes zu erklären, zu vermitteln, zu erläutern und auf allen möglichen Feldern für Kooperation zu werben. Das ist im Moment natürlich sehr eingeschränkt. Die Möglichkeiten dafür sind eingeschränkt, aber zumindest im Kontakt mit der Regierung geht es darum, sehr klare Botschaften zu senden. Also jetzt für meinen Nachfolger im Kontakt mit der russischen Regierung. Wo stehen wir? Wie beurteilen wir die Lage? Wo kann das aus unserer Sicht hinführen? Und gleichzeitig, und das gilt auch in der jetzigen Situation, doch deutlich zu machen, dass wir ein sehr grundlegendes Interesse haben, mit diesem großen und am Ende eben auch wunderbaren Land auf Dauer gedeihlich in Europa zusammenzuleben, so schwer das gegenwärtig vorstellbar ist. Denn Russland wird nicht einfach weggehen. Wir müssen mit Russland umgehen und im Moment leider auch mit der Führung, so wie sie ist.
Jetzt haben Sie die Aufgaben eines Botschafters schon schön aufgefächert. Wir könnten jetzt wahrscheinlich diese ganze und noch mehrere Sendungen über Ihre Jahre in Moskau und Ihre Erlebnisse dort reden. Aber vielleicht können Sie uns ganz kurz gefasst da ein bisschen mit hinnehmen. Wie war das während Ihrer Zeit in Moskau? Hat man als Botschafter sowas wie einen typischen Arbeitstag?
Er ist gefüllt von sehr vielen Begegnungen wirklich und dem Versuch, diese Beziehung zusammenzuhalten und in einer normalen Situation, anders als im jetzigen Russland, eben sich der vielen guten Mittel und Brücken zu bedienen, die man die Jahre aufgebaut hat. Kultureller Austausch, wissenschaftliche Begegnung, Begegnung der Zivilgesellschaft und anderes mehr. Und eben in sehr vielen Gesprächen ständig das eigene Bild zu schärfen und den Eindruck von dem, was in dem Land passiert.
Wie haben Sie überhaupt die politische Szene, also auch das Selbstbild der Politiker erlebt und Ihr Verhältnis zur Bevölkerung im Unterschied zu Deutschland?
Russland ist ein europäisches Land. Es ist zutiefst europäisch geprägt mit einer zum Teil sehr anderen Geschichte. Auch das prägt es. Aber es ist von uns so verschieden, wie Sizilien und Finnland verschieden sind in Europa. Und diese Verschiedenheit ist es wichtig zu verstehen und den schmalen Grat zu gehen zwischen dem Akzeptieren von Verschiedenheit und einer Verschiedenheit, die eine Regelverletzung bedeutet. Also es muss gelten, dass Menschen- und Bürgerrechte beispielsweise, die wir miteinander verabredet haben, das ist immer wichtig, wir haben es miteinander verabredet, dass die geachtet werden, aber dass eine Gesellschaft anders aufgestellt ist, vielleicht konservativer ist, das ist in Russland zum Beispiel der Fall, dass Menschen eine andere Sicht auf die Welt haben. Und das beides zu sehen und zu versuchen zu verstehen und nach Hause zu erklären.
Haben es Ihnen so gesehen die Menschen in Russland leicht gemacht, auch Sympathie zu empfinden und da persönlichen Kontakt aufzugreifen? Oder war das manchmal eher schwierig?
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich sehr russophil aufgewachsen bin. Also ich bin mit einer großen Sympathie für Russland in das Land gegangen und ich habe mir immer gesagt, die werde ich mir auch nicht kaputt machen lassen. Denn die Situation 2014, die Krim ist annektiert, der Krieg im Südosten ist von Russland bereits ausgelöst, die sehr konfrontativ war. Aber das war die Politik der Regierung und da muss man hindurch und schauen, wie ist dieses Land wirklich, wie sind die Menschen. Und dann begegnen sie wunderbaren Menschen und einer großen Aufgeschlossenheit, einem kulturellen Interesse, wunderbaren Gesprächspartnern und Menschen in, ich sag, allen Schichten und Bereichen der Gesellschaft, deren Lebensweg ja oft auch anfordernd ist und für den sie dann auch Respekt haben.
Sind Sie viel gereist in diesen Jahren auch?
Sehr viel. Ich habe versucht, soweit das die Situation zuließ, es Botschafter einer so angespannten Lage sind sie natürlich sehr viel in der Hauptstadt gefragt, doch im Land unterwegs zu sein. Sie haben sehr viel offizielle Reisen. Da ist es nicht immer einfach, dann zu erfassen, wie ist denn die Situation tatsächlich vor Ort, weil sie nur irgendwelche Glanzprojekte vorgeführt bekommen, aber eben auch privat zu reisen. Meine Frau und ich sind ganz in den Osten des Landes geflogen und die transsibirische Eisenbahn einmal rückwärts gefahren, ganz privat organisiert. Und dann erleben sie dieses Land ganz anders, steigen unterwegs aus und treffen normale Menschen und bekommen ein vielleicht klareres Bild von dem, was los ist.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie haben noch Kontakt jetzt auch zu Freunden und Bekannten in Russland und dass es da auch welche gibt, die diese Lage auch zum Verzweifeln finden und vielleicht sogar raus wollen. Mussten Sie auch erleben, dass sich Freunde oder Bekannte auf die Seite von Putin geschlagen haben?
Ich habe bereits, sagen wir mal, in der Zeit, in der ich da gewesen bin, bei jedem, den ich kannte, schon sehr genau gewusst, wo steht der. Es hat sich insofern niemand verändert. Manche, die gar nicht groß mit mir Politik besprochen haben, sind inzwischen allerdings sehr klar in ihrer Verurteilung auch. Das ist ganz bemerkenswert. Auch Menschen, die, wie gesagt, sich sonst mit Politik nicht so befassen und sagen, welch schreckliche Schuld laden wir auf uns. Das ist nicht nur unser Präsident. Wir Russen laden Schuld auf uns. Da kommen WhatsApps und da steht, werden die Ukrainer uns je verzeihen? Wobei ich hinzufügen muss, dass diese Kontakte seit Beginn des Krieges natürlich sehr viel schwieriger geworden ist, auch weil ich die Menschen mit dem Kontakt von mir zu ihnen nicht belasten will, denn diejenigen, die solche Kommunikation mitlesen, der russische Geheimdienst, wissen natürlich, wer ich bin und ich will nicht, dass den Menschen da Schwierigkeiten entstehen.
Herr von Fritsch, im Rückblick wird jetzt von vielen die Russlandpolitik der letzten 20 Jahre als verfehlt betrachtet und man habe Putin falsch eingeschätzt oder die Augen verschlossen. Wenn man ihn richtig eingeschätzt hätte, wäre dieser Krieg auf diplomatischer Ebene im Vorfeld zu verhindern gewesen?
Vielleicht zwei Anmerkungen dazu. Zum einen glaube ich nicht, dass es so etwas wie eine Linearität gibt im Denken und Handeln von Wladimir Putin. Der ist nicht vor mehr als 20 Jahren Präsident geworden, um im Februar diesen Jahres die Ukraine zu überfallen. Zum anderen ist unsere Politik natürlich von dieser verabredeten Methode bestimmt gewesen, gemeinsam Sicherheit zu gestalten. Das hat immer geheißen, dort, wo Regeln, die wir gemeinsam verabredet haben, verletzt wurden, entschlossen darauf zu reagieren, aber andererseits bereit zu bleiben im Dialog. Und das war jetzt gar keine spezifisch deutsche Politik. Denken wir beispielsweise daran, dass im vergangenen Sommer sich der amerikanische und der russische Präsident getroffen haben und Joe Biden genau diesen Ansatz verfolgt hat. Er hat klar benannt, wo gibt es Verfehlungen und andererseits Themen benannt, wo wir gemeinsam versuchen, vorankommen zu können. Aber wie gesagt, Wladimir Putin hat das Schachbrett umgeworfen, akzeptiert diese Regeln nicht mehr. Das macht aber unsere vergangenen Züge nicht falsch und auch die Regeln des Schach nicht falsch.
Ich muss da auch dran denken, wie der vor 20 Jahren im Bundestag aufgetreten ist. Und ich fand den echt cool damals. Der hat einen guten Eindruck gemacht.
Das war oder ist im Rückblick eine in der Tat bemerkenswerte Rede, weil es im Wesentlichen 2001, ja, ist er etwas über ein Jahr Präsident oder zwei Jahre, eine Rede an sein eigenes Land ist. Er sagt, ich will dieses Land in die Demokratie führen, in die Marktwirtschaft. Ich muss die Geschichte aufarbeiten, ein ganz wichtiges Thema. Und Schritt für Schritt verabschiedet er sich im Folgenden davon und fällt zurück in alte Geheimdienstreflexe, in alte Reflexe autoritären Handelns. Die ersten Wirtschaftsprobleme tauchen auf. Es kommen planwirtschaftliche Reaktionen darauf, was dazu führt, dass die Volkswirtschaft dieses ja so ungeheuer reichen Landes völlig veraltet aufgestellt ist. Nicht, man lebt es heute vom Export von fossilen Energieträgern, das wird nicht ewig gut gehen. Und dass in dem Moment, wo erste politische Probleme auftauchen, weil die Menschen dagegen protestieren, dass Wahlen besonders plump gefälscht werden, sofort mit Repression reagiert wird. Insofern erleben wir, dass Schritt für Schritt über diese ursprünglich von ihm formulierten Ziele, von denen ich glaube, dass er sich gewünscht haben mag, sein Land tatsächlich so gestalten zu können, ob siegen und dass Russland in diese autoritäre und wie man heute leider sagen muss, ja fast diktatorische Wirklichkeit führen, in der es jetzt ist.
Um nochmal auf die Diplomatie zurückzukommen und was die da ausrichten kann in den Beziehungen zwischen Ländern, ist Ihr Vertrauen in die Diplomatie, in die Kraft und die Möglichkeiten in diesen Jahren, in denen Sie aktiv waren, eher gewachsen oder mussten Sie viele desillusionierende Erfahrungen machen?
Naja, sie ist, sagen wir mal, grundsätzlich gleich geblieben. In schwieriger Situation heißt Diplomatie 19 Mal die Mauer hochklettern, 19 Mal runterfallen, aber vielleicht klappt es beim 20. Mal. Und daran wollen wir auch festhalten, aber wie man im Englischen sagt, it takes two to tango. Man braucht zwei zum Tango tanzen. Also es bedarf immer zweier Seiten, die bereit sind, sich auf das Gespräch, auf den Dialog, auf konstruktive Lösungen einzulassen. Und dazu ist Wladimir Putin gegenwärtig nicht bereit.
Wenn Sie zurückdenken an die Herausforderungen, denen Sie sich so gegenüber sahen, gibt es bestimmte Gespräche oder eine bestimmte Begegnung, die Ihnen als erstes einfällt, die eine besondere Herausforderung war, wo Ihnen besonders mulmig war, die besonders schwierig war?
Es war von Anfang an sehr konfrontative Gespräche. Wenn Sie als Diplomat in ein anderes Land kommen, versuchen Sie als erstes, sag mal, harmlosere Gespräche zu führen, Menschen kennenzulernen, eine Vertrauensbasis aufzubauen, Atmosphäre zu schaffen, Gemeinsamkeit zu definieren. All das war nicht möglich. Die Gespräche waren von Anfang an konfrontativ. Das allererste Gespräch, in dem ich war, das war der Tag meines Dienstantritts im Außenministerium, macht man seinen Antrittstermin, wurde ich sofort, obwohl Russland gerade die Krim annektiert hatte, diesen Krieg entfesselt hatte, mit Vorwürfen aller Art überzogen und hatte, wie so häufig in Gesprächen später, auch das Gefühl, wir seien quasi auf der Krim einmarschiert. Und das ist ein sehr typisches Verhalten russischer aus der Tradition sowjetischer Diplomatie, die sogenannte Schuld-Last-Umkehr. Nicht? Man richtet irgendwas an und bezichtigt den anderen, er sei alles schuld gewesen und übersieht, dass wenn man mit dem Finger auf einen anderen zeigt, drei Finger auf einen selber weisen.
Und ist es dann im Ton so, wie Sie mir das jetzt erzählen? Also ganz ruhig, aber hart im Inhalt? Oder geht es da dann auch lauter und gestrenger zu?
Das kann sehr gestreng werden, das kann auch laut werden. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem Vize-Außenminister, als ich, und das ist ganz wichtig, in völlig klarer Sprache, so ruhig wie möglich, das benannte, was geschehen ist. Sie müssen die Dinge beim Namen nennen. Verschwurbelte Sprache führt überhaupt nicht weiter. Sie müssen ihre Position beziehen. Und er das nicht gewohnt war und ich merkte, wie er anlief. Und irgendwann sagte er mir dann in sehr lautem Ton, Herr Botschafter, Sie sind hier nicht in Warschau. Ich war zuvor Botschafter in Warschau gewesen. Und diese Aussage an sich ist natürlich auch ein Rückschluss auf russisches Denken. Nach dem Motto, mit den Kleinen kannst du so umspringen, aber nicht mit uns.
Sie haben von den Repressionen auch schon gesprochen. Eine Organisation, die Putin letztes Jahr verboten hat, mit der Sie sicher auch zu tun hatten in Ihrer Zeit, ist Memorial. zu Zeiten von Glasnost und Perestroika schon gegründet, dem Selbstverständnis nach keine Opposition, sondern halt eine Menschenrechtsinitiative, die sich um die Aufarbeitung der russischen Geschichte bemüht. Verfolgen Sie das auch?
Absolut. Das war eine grandiose Initiative, die auch sehr viel geleistet hat. Denn wir können Zukunft nicht gestalten, wenn wir nicht mit unserer Vergangenheit ins Reine gekommen sind. Sonst kommt man zu dem Schluss, wir sind nur Opfer gewesen, wir sind nicht schuld gewesen, wir sind die Größten, all diese Fehlperzeptionen, die dann zu internationalen Kollisionen führen. Und so ist mehr und mehr die offizielle Erzählung über die Geschichte, entgegen dem Vorsatz von Putin, die Geschichte aufarbeiten zu wollen, weggelenkt worden hin auf eine schreckliche Opfersituation, in der Russland sich befindet und ein Land, das immer bedroht ist von anderen. Und da stört dann jemand, der ganz neutral und ruhig, wie Sie sagen, ohne Partei zu sein, sich darum bemüht, diese schreckliche Geschichte der Sowjetzeit aufzuarbeiten, von der viele Menschen immer noch glauben, die Stalinzeit sei wie ein Tsunami gewesen. Der rast von außen rein, vernichtet alles, rast wieder raus, alle sind Opfer und keiner ist Täter gewesen. Und so ist es natürlich nicht gewesen. Die Sowjetunion ist an ihren inneren Widersprüchen gescheitert. Und zur Sowjetzeit hat natürlich auch gehört, dass sehr viele mitgemacht haben und die Helsinki-Gruppen und Memorial eher die Ausnahme waren. Aber all das will man nicht mehr hören. Man will eigene Größe vergöttern, man will die Schuld beim anderen sehen und das führt in die Katastrophe.
Wie kann man denn dann von außen oder auch wie können wir auf die russische Zivilgesellschaft einwirken oder die unterstützen?
Das ist aus zwei Gründen sehr schwer geworden. Zum einen, weil eben jegliche Kommunikation erschwert wird. Jeder, der im Kontakt mit dem Ausland ist, fürchten muss, dass es negative Auswirkungen auf ihn haben kann. Zum anderen aber, weil wir gegenwärtig erleben müssen, und das ist Teil der Tragödie Russlands, dass Russland einen Aderlass wohl in der Dimension wie nach der Oktoberrevolution 1917 erfährte. Es ist ganz offensichtlich so, es gibt auch offizielle Zahlen dazu, die erschütternd sind, dass die Menschen zu Hunderttausenden Russland verlassen. Und das sind nicht nur die frechen Journalisten und kritischen Künstler, die man eh nicht braucht. Das sind Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler. Die russische Regierung hat gerade den Wehrdienst für IT-Experten ausgesetzt, damit die nicht alle davonlaufen.
Wie wird man eigentlich Botschafter, Herr von Fritsch?
Man muss, glaube ich, ein Interesse haben, sein Leben lang neugierig zu bleiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Interesse an Politik und Geschichte, aber ganz grundsätzlich kann man mit jedem einem Masterabschluss, vergleichbaren Studienabschluss sich bewerben, bekommt dann eine Ausbildung im Auswärtigen Amt und lernt dann über verschiedene Posten im Ausland und Inland, die man hat, immer mehr praktisch dazu und kann eines Tages dann eben möglicherweise sein Land auch als Botschafter in einem anderen Land vertreten.
Sie haben Geschichte und Germanistik studiert. Hatten Sie damals schon so eine Laufbahn im Sinn?
Ich glaube, mein Berufswunsch ist geprägt worden sehr stark von Erfahrungen, die ich gemacht habe auf zwei Reisen, die ich mit Hilfe eines ganz ungewöhnlichen Stipendiums habe machen können. Das gibt es heute noch. Das richtet sich an junge Menschen, so im Alter von 18 etwa. Die bekommen eine begrenzte Summe Geldes und müssen damit in ein selbstgewähltes Ausland reisen, dort sich einem Thema widmen, alleine reisen und mit diesem Geld zurechtkommen. Das sind die CIS-ZES-Stipendien. Und damit habe ich zwei Reisen unternommen und die haben mir Erfahrung gegeben, zum einen, dass ich es interessant finde, in einem anderen Land zu verstehen, warum sehen diese Menschen uns so und zu erklären, wie glaube ich, dass wir sind. Und das sind beides Grundvoraussetzungen des diplomatischen Berufes. Und es hat mir die großartige Erfahrung gegeben, dass man auf der Erde hinkommen kann, wo man will. Man wird, wenn man selber offen ist, überall wunderbaren Menschen begegnen.
In welchen Ländern waren Sie da?
Die eine Reise hat mich als 18-Jähriger 8 Wochen nach Zypern zurückgeführt und die zweite Reise hat mich einmal um den Globus geführt, ein ganzes Jahr lang mit dem Rucksack.
Wobei, was den politischen Teil anbelangt, zu Ihren Vorfahren ja auch eine ganze Reihe von Staatsmännern so aus dem 18. Jahrhundert noch gehört. Bedeutet Ihnen das was? Also sahen oder sehen Sie sich da auch in einer Art Familientradition?
Es kann einem natürlich Vorbild sein und Anleitung und die Verfehlungen wie die Leistungen. Und ich finde, dass wir Geschichte am ehesten nahe kommen, wenn wir uns mit der Geschichte unserer Eltern, Großeltern, einer näheren Umgebung befassen, weil daraus Interesse erwachsen kann, auch für junge Menschen. Und da kann man sehen, wie sind Lebenswege gegangen, wie sind Dinge gescheitert oder gelungen. Und dann kann man versuchen, daraus für sich eigenes Handeln abzuleiten. Aber ganz konkret hat mich in der Tat motiviert, dass ich zur Hälfte ein Deutscher aus dem Baltikum bin, um es so zu sagen. Meine Mutter stammte dort her und die jene Region hat lange Zeit dem Russischen Reich zugehört. Und darüber bin ich in früher Jugend und Kindheit schon vertraut gemacht worden mit Russland, in großer Sympathie für die Menschen, für die Kultur, bei gleichzeitiger Ablehnung natürlich des sowjetischen Herrschaftssystems. Und diese Vorfahren waren dann zum Teil in russischen Diensten. Und das war etwas, was für mich in Russland häufig auch ein Anknüpfungspunkt war, weil das den Menschen etwas sagte und sie vermuteten, dass ich im Grunde genommen trotz aller Spannungen dem Land gegenüber aufgeschlossen bin.
Was haben Ihnen Ihre Großeltern über Russland erzählt?
Sie haben erzählt von dem Reichtum der russischen Kultur, von der unendlichen Schönheit dieses Landes, seiner Weite, von den Beschwernissen des Lebens der Menschen dort, von der Unterdrückung, die es ja immer gegeben hat, von persönlichen Begegnungen. Also meine Großmutter ist dem letzten russischen Zaren begegnet und Rasputin und so weiter. Das war fasziniert. Das war, als würde sie mir vom Mond erzählen. Dazwischen waren zwei Weltkriege, nicht?
Sie sind auch ein gläubiger Mensch. Sie haben eine Ausbildung als Lektor der evangelischen Kirche gemacht und zum Abschied Ihrer Moskauer Zeit in der Peter- und Paul-Kirche in Moskau auch einen Gottesdienst abgehalten. Was hatte das für eine Bedeutung für Sie?
Also mich haben in meinem Berufsweg zwei Dinge stark geleitet und gestützt. Das eine ist die Familie und das andere ist in der Tat mein christlicher Glaube, der ihnen immer wieder sagt, dass der ihnen gegenüber sitzt, erstens auch ein Geschöpf Gottes ist, aber zweitens ist er nicht die letzte Instanz. Er hat nicht das letzte Wort. Und das gibt ihnen Kraft und zugleich verleiht es ihnen Demut, weil sie sich das auch selber sagen müssen. Sie sind nicht der Letzte und der Größte und sie sind einer von vielen nur. Und das hilft und trägt und stärkt sehr gerade in einer solchen enorm schwierigen Situation, wenn man diese Rückversicherung hat und vor allem die Hoffnung einem mitgegeben ist, dass die Dinge sich zum Besseren wenden können und dass man darauf vertrauen kann, dass man aufgehoben ist und selber eben nicht alles aus eigener Kraft schaffen muss.
Und war diese Religiosität und die Teilnahme am Gemeindeleben, nehme ich an, die das auch mit sich brachte, in Russland auch für Sie als Botschafter relevant oder hilfreich?
Ja, das war in der Tat wichtig. Erstens hatten wir eine eigene deutschsprachige evangelische Gemeinde und da sind Sie ein Gemeindemitglied, einer von vielen. Das ist ja auch ganz gut so. Und zum anderen hat das mir auch das Interesse mitgegeben, den Kontakt zu halten zu den verschiedenen religiösen Gemeinschaften Russlands. Natürlich zur russisch-orthodoxen Kirche, aber mich auch mit der Situation zu befassen, des Islam in Russland und der westlichen christlichen Kirchen, der evangelischen und der katholischen, mit dem Buddhismus in Russland und zu schauen, wie prägt das die Menschen, wie leitet das, welche Rolle spielt das, wo wird das möglicherweise vom Staat instrumentalisiert, nicht wie wir es leider erleben müssen, bei der jetzigen Haltung der orthodoxen Kirche, wo jemand, der eigentlich das Oberhaupt einer christlichen Kirche sein sollte, der Patriarch von Moskau, auf furchtbare Weise diesen Krieg rechtfertigt, weil er eigene machtpolitische, kirchenmachtpolitische Ziele in der Ukraine verfolgt.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass die russische Gesellschaft konservativer ist. Und wie ist es dann, also bei aller europäischen Ausrichtung, gibt es trotzdem so diese Angst, dass der Westen um Himmels Willen nicht zu viel Einfluss bekommen darf mit seinen LGBTQ-Rechten und sonstigen libertären Ideen? Gibt es da auch eine Ablehnung?
Das ist sehr ausgeprägt und das wird sehr stark auch von der Führung instrumentalisiert. Nicht nachdem es gelungen war, der russischen Führung diese Migrationswelle 2015 auszulösen, mit den Herausforderungen, vor denen wir standen, hat das die russische Propaganda begierig aufgegriffen und hat gesagt, da könnt ihr mal sehen, der Niedergang des Westens, die mit ihrer ganzen Dekadenz und Beliebigkeit und seid doch froh darum, wie es bei uns zugeht. Aber insgesamt gibt es so eine größere Zurückhaltung in vielen Fragen und wir haben es ja auch erlebt, dass Menschen, die aus Russland zu uns gekommen sind, Russlanddeutsche oder auch Russen, die in ja wirklich Millionen großer Zahl sich bei uns eine neue Heimat gesucht haben, sich nicht immer leicht zurechtgefunden haben. Wir haben irgendwie geglaubt, naja, die sind irgendwie deutschstämmig, die gehören zu uns, aber sie haben ihre eigenen Traditionen bewahren wollen und sich ferngehalten. Wir merken heute, dass viele von ihnen nicht wirklich bei uns angekommen sind, weil wir uns nicht um sie bemüht haben.
Werden Sie denn wohl noch mal nach Russland kommen? Wie schätzen Sie es ein?
Ich würde sehr gerne. Meine Frau und ich haben weiter Reiseziele in Russland. Wir sind von Nord bis Süd und Ost bis West viel gereist, aber das Land ist viel zu groß, das alles zu erschöpfen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die russische Regierung mich angesichts der kritischen Haltung, die ich bei aller Grundsympathie zur jetzigen Politik habe, einreisen lassen würde.
Wahrscheinlich bräuchte es eine andere russische Regierung.
Die Hoffnung bleibt, dass sich das ändern kann und darauf müssen wir setzen, dass in einer, und sei es ferneren Zukunft, wieder mit einem anderen Russland eine gute Zukunft auf dieser großen eurasischen Landmasse bauen können.
Ich sage nochmal den Titel Ihres Buchs, das heißt Zeitenwende, Putins Krieg und die Folgen, gerade erschienen im Aufbau Verlag. Und dann danke ich, dass Sie in unserer Sendung waren.
War mir eine Freude, Herr Lechler, sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Rüdiger von Fritsch. Die Redaktion hatte Nadja Ode, in der Technik saß Uschi Sun und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.